Ja, ihr Lieben, ich freue mich, dass wir unser Thema ein wenig fortsetzen können von gestern. Falls ihr gestern schon dabei wart, wir haben uns mit Gesetz und Evangelium beschäftigt. Falls ihr noch nicht dabei wart, ist es auch nicht schlimm, dann nehmen wir euch heute mit rein. Heute soll es um das Leben im Gesetz oder das Leben im Geist gehen. Und das ist ja so die Spannung, in der wir leben, dass wir immer wieder vielleicht merken, wir fallen in so manche Muster zurück. Wir haben uns gestern mit Gesetzlichkeit beschäftigt und gesehen, dass Gesetzlichkeit eine Haltung ist, in der wir versuchen, vielleicht ganz unbewusst Anerkennung vor Gott zu gewinnen oder zu steigern oder zu fördern durch bestimmte Verhaltensweisen. Und wir haben uns gestern schon einen Abschnitt angeschaut aus dem Galaterbrief, weil das ein Brief ist, in dem Paulus das thematisiert. Und heute wollen wir uns auch einen Text im Galaterbrief anschauen, in dem es um diese Spannung geht, das Leben im Gesetz und das Leben im Geist. Das ist der Abschnitt, den wir heute zusammen anschauen wollen, ist relativ am Ende dieses Briefes in Kapitel 5. Und ich habe euch mal wieder so einen Wordle mitgebracht, in dem ihr wichtige Begriffe hier auch groß seht, die hier vorkommen. Und ihr seht, in diesem Abschnitt geht es genau darum, es geht hier um das Gesetz. Das Leben im Gesetz, das spielt hier eine ganz große Rolle. Ihr seht aber, dass noch zwei andere Begriffe hier viel größer sind. Der Geist ist natürlich der Gegensatz dazu, zum Leben im Gesetz. Aber ihr seht, darunter ist noch ein anderer Begriff hier sehr wichtig. Fleisch, das ist auch so ein typischer Elberfelder Begriff, ein sehr wörtlich übersetzter Begriff, der aber unser Wesen meint, unser menschliches Wesen, wie wir ohne die Hilfe Gottes, ohne seine Kraft eben sind. Und ich möchte mal einsteigen in diesen Text und einfach mal ein paar Verse daraus lesen, aus Galater 5, Vers 13, in dem Paulus diese Spannung versucht, für die Galater greifbar zu machen und ihnen auch zu zeigen, wo wir selber in dieser Spannung sind und wie wir damit umgehen können. Und er beginnt hier in Galater 5, Vers 13 und sagt, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Paulus beginnt erstmal damit, dass wir frei sind. Wir sind frei vom Gesetz, wir sind zur Freiheit berufen. Wir sind auch frei von alten Regeln und Zwängen, die vielleicht mit Religion mehr zu tun haben, als mit einer lebendigen Beziehung zu Gott. Wir sind frei geworden, Gott zu dienen. Wir sind frei geworden von eigenen Rechtfertigungsversuchen. Und trotzdem kommt bei uns dann sofort die Warnlampe und die angeht und sagt, ja, aber dann darf ich ja jetzt machen, was ich will. Was ist denn dann, wenn ich lebe, wie Gott es nicht möchte? Ist das nicht eine große Gefahr? Helfen nicht sehr enge Leitplanken, die mir jeden Bereich meines Lebens sehr eng machen, dass ich nicht in zu großer Freiheit über die Stränge schlage? Und Paulus weiß das auch und er sagt, diese Freiheit, die darf nicht missbraucht werden, die darf nicht dazu missbraucht werden, dass wir unsere eigenen Wünsche verwirklichen, die nichts mit Gott und seinen Vorstellungen zu tun haben, sondern diese Freiheit, die soll eigentlich dazu befreien, zu dienen, dient einander durch die Liebe. Und jetzt würden die Galater kommen und sagen, ja, aber ist das nicht zu wenig? Brauchen wir nicht mehr als nur Liebe? Das ist doch ein bisschen zu schwammig, oder? Und Paulus antwortet darauf und sagt, aber das ganze Gesetz ist doch in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ist nicht genau das Ziel von diesen ganzen Regeln, die auch in Galatien ganz hoch im Kurs waren in der Gemeinde dort, dass wir am Ende dahin kommen, dass wir Liebe leben? Und zwar in allen Ausprägungen, dass wir uns selber zurücknehmen, für den anderen da sind, dass wir Gott lieben, ist das nicht das Endziel von allem? Und Paulus stellt das so ein bisschen ironisch gegenüber und sagt, wenn ihr aber einander beißt und fresst, dann seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt würdet. Ihr schnappt ja regelrecht nacheinander in so einem Konkurrenzkampf. Das passt doch nicht zur Liebe. Und er macht ihn damit ganz subtil deutlich und sagt, kann es nicht sein, dass manche von den Regeln, die ihr vielleicht gar nicht aus der Bibel habt und versucht zu befolgen, eher dazu führen, dass ein Konkurrenzdruck entsteht und gerade nicht Freiheit beschränkt wird oder vielleicht zu große Freiheit beschränkt wird, sondern eher ein Schnappen nacheinander geschieht, das die Liebe beschränkt. Kann das nicht manchmal sein? Und er gibt ihnen eine andere Lebensregel und sagt in Vers 16, ich sage aber, er merkt, er stellt das gegenüber und sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Und dann würde man sagen, ja, stimmt, im Geist wandeln, dann erlebe ich nicht meine eigenen Wünsche aus. Und dann fragt man sofort, ja, aber was soll denn das heißen, im Geist zu wandeln? Schon wieder so ein alter Ausdruck. Und man weiß so gar nichts damit anzufangen. Irgendwie ist alles in der Gemeinde geistlich und alles, was irgendwie gut aussieht, sagt man, das ist ja im Geist gewandelt. Und dann überlegst du dir, ja, wie wandle ich denn im Geist? Ja, ich weiß was. Am besten versuche ich einfach, die Leute in der Gemeinde nicht anzuschnauzen. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Und wenn ich in die Gemeinde reinkomme, dann begrüße ich erstmal alle mit einem netten Händedruck. Das wäre wahrscheinlich auch ein guter Anfang. Und dann habe ich ja so einen Groll gegen manche in der Gemeinde. Gestern war wieder Gemeindestunde, denkst du vielleicht, oder letzte Woche. Und wir haben über die Deko gesprochen. Hängt man den Hirsch dahin oder nicht? Macht man das jetzt? Oder vielleicht über andere Sachen? Oder ihr habt über das Essen bei der Konferenz gesprochen. Machen wir jetzt die Nudeln oder machen wir Reis? Und du warst vielleicht für Nudeln, jemand anders war für Reis und dann wurden es die Nudeln und du hast den kleinen Sieg davon getragen, aber jemand anders hat den Groll. Und dann hat man so diese kleinen Reibereien und man denkt sich so, ja, das war eigentlich richtig blöd. Jetzt eigentlich bin ich noch ein bisschen angetriggert davon, von dieser Situation, aber ich wandle ja im Geist. Das heißt, ich werde meinem Groll keinen Raum geben. Ich werde einfach gute Miene zum bösen Spiel machen und die Schwester oder den Bruder nett begrüßen, obwohl ich eigentlich denke, dass seine Entscheidung dämlich war. Und wir versuchen, im Geist zu wandeln, indem wir die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Wir denken, versuch einfach, die Begierde des Fleisches unterm Deckel zu halten. Da ist manchmal Dampf drauf, richtig viel Dampf. Aber in der Gemeinde schaffen wir es, ihn unterm Deckel zu halten. Und glaubt mir, also wenn man in der Gemeinde aufgewachsen ist als Kind, ist es nicht besonders schwer. Die 2 Stunden in der Gemeinde kriegt man das hin und wir versuchen das auch unseren Kindern beizubringen, dass sie in diesen 2 Stunden relativ vorzeigbar sind. Und dann, wenn man aber hinterher rausfährt aus der Gemeinde, dann kommt der ganze Druck aus dem Kessel. Und sobald die Autotür zu ist, geht es los. Also was der Prediger heute schon wieder gesagt hat, das hat mich ja sowas von genervt. Und hast du wieder gesehen, was der schon wieder anhatte oder was der schon wieder mit seiner Marotte da gemacht hat. Und dann entlädt sich dieser ganze Dampf beim Mittagessen und alles kommt raus, was alle heute in der Gemeinde gestört hat. Und wir merken, wenn wir versuchen, die Begierde des Fleisches nicht zu erfüllen, den Deckel möglichst fest drauf zu machen, es klappt nicht. Ja, es klappt deshalb nicht, weil es das Gegenteil ist von dem, was Paulus sagt. Paulus sagt nicht, versucht die Begierde des Fleisches nicht zu erfüllen und dann wandelt ihr im Geist. Habt ihr es gemerkt? Er sagt es genau andersrum. Er sagt, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Paulus kennt also ein Geheimnis. Das Geheimnis lautet, es gibt eine Art zu leben, die dafür sorgt, dass dieser Dampf überhaupt nicht da ist, dass der Druck vom Kessel überhaupt nicht da ist, dass du gar nicht mit aller Macht den Deckel draufhalten musst, sondern der Druck einfach nicht mehr da ist. Es gibt also eine Gegenkraft und diese Gegenkraft ist der Geist. Und er sagt, dessen Aufgabe ist es, mit dem klarzukommen, womit wir nicht klarkommen. Wir kriegen das nicht hin, diesen Druck rauszunehmen, aber der Geist kann das. Und der kämpft, und das sagt Paulus in Vers 17, das Fleisch begehrt gegen den Geist auf, der Geist aber gegen das Fleisch. Der ist der Gegner, der ist der Held, der ist dein Held, der gegen etwas vorgehen kann, was du selber nicht besiegen kannst. Nämlich die Begierde in uns, die ständig hochkommt und unsere eigenen Wünsche und Emotionen. Der Geist kann das, der ist dein Held, der ist der, den du vorschicken kannst. Der hat genug Kraft, dagegen anzukämpfen. Und Paulus weiß auch, dass das ein bleibender Kampf ist, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, dann seid ihr nicht unter dem Gesetz. Jetzt fragst du dich, aber wie sieht das genau aus? Wie geht das genau, dass man diese Kraft anwendet? Was heißt denn das dann praktisch? Und Paulus erklärt es jetzt mit einer Gegenüberstellung und beginnt in Vers 18 und sagt, in Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Und von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher sagte, dass die, die sowas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Und dann kommt er zu diesem wunderschönen Abschnitt, wo die Frucht des Geistes beschrieben wird. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen diese ist das Gesetz nicht gerichtet. Und jetzt denkst du dir, okay, eine offene Frage habe ich noch, wie genau geht das mit dem Geist? Und jetzt kommt dieser ganz bekannte Abschnitt, Werke des Fleisches, Frucht des Geistes, und du denkst, diesen Abschnitt, den kenne ich sowieso, das ist einer von denen, die ich schon tausendmal in der Bibel gelesen habe, schon tausend Predigten darüber gehört, müssen wir jetzt uns echt damit beschäftigen, das kenne ich doch alles schon. Ich glaube aber, dass unsere Probleme damit zu tun haben, dass wir manchmal diesen Abschnitt doch nicht so genau kennen, wie wir vielleicht denken. Und dass wir manche Missverständnisse haben über diesen Abschnitt und er gerade diesen Clou, dieses Geheimnis lüftet, worin genau diese Kraft des Geistes besteht. Und ich möchte erstmal ein paar Missverständnisse ausräumen, die wir häufig zu diesem Abschnitt haben. Das erste Missverständnis ist, naja, das, was ich hier sehe, das klingt alles gut. Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Das sollen wir also tun. Das heißt, wir sollen uns bemühen um Liebe, wir sollen uns bemühen um Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte. Und merkt ihr, was passiert? Wir überleben ja, wie sieht denn das aus, Liebe? Naja, Liebe sieht doch so aus, dass wenn ich in der Gemeinde lebe, erstmal den anderen die Hand schüttel. Und dann Langmut, Freundlichkeit. Ah, Freundlichkeit. Das heißt, ich darf meinen Groll nicht rauslassen, ich muss den anderen die Hand schütteln. Und merkt ihr, wir sind sofort wieder im Muster. In dem Muster, wo wir versuchen, unsere Begierde des Fleisches zu unterdrücken und einfach nur diese Dinge zu tun, die hier stehen. Aber das erste Missverständnis ist, dass das hier eine Art Handlungsanweisung wäre. Die Frucht des Geistes ist keine Handlungsanweisung. Ist euch einmal aufgefallen, dass Paulus mit keinem Wort sagt, dass wir diese Dinge tun sollen? Paulus sagt nicht, sei freundlich. Er sagt nicht, produziere Liebe. Er sagt auch nicht, sei langmütig. Er sagt auch nicht, sei gütig und sei treu. Er versucht den Galatern hier etwas deutlich zu machen, indem er das vorstellt als eine Folge des Geistes. Das ist keine Anweisung. Und du denkst dir, ja, Moment mal, wenn ich die Sachen gar nicht tun brauche, das wird ja dann noch schlimmer. Also wenn ich jetzt in die Gemeinde komme und noch nicht mal freundlich sein soll, dann wird es ja richtig chaotisch, oder? Ist denn das nicht das, was trotzdem richtig ist? Ja, ganz bestimmt. Das zweite Missverständnis ist, dass wir denken, es geht hier darum, dass Paulus uns sagt, wie denn der Idealzustand aussieht, wie es denn richtig ist. Aber ich glaube, auch das ist hier nicht im Vordergrund. Das ist keine Ethik, also ein Abschnitt, der uns sagt, was richtig und was falsch ist. Das gilt genauso für die Werke des Fleisches. Ja, glaubt ihr, die Galater hätten darauf reagiert, wenn Paulus ihnen sagt, hier bei den Werken des Fleisches, Vers 19, offenbar sind die Werke des Fleisches Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst. Glaubt ihr, die Galater hätten gesagt, ach so, das ist also falsch. Ach, das wussten wir gar nicht. Ach, warte mal, Unzucht ist gar nicht biblisch. Oh, das wusste ich ja gar nicht. Zauberei sollen wir nicht. Ach du Schande, Zornausbrüche ist gar nicht gut. Wussten wir gar nicht. Nein, natürlich wussten die Galater das. Die Galater waren voll eifrig, die waren voll dabei. Die waren voll, die sind voll abgefahren auf das biblische Gesetz. Die wollten das alles nicht tun. Die wussten sehr genau, dass das falsch ist. Denen brauchst du auch nicht sagen, dass Liebe gut ist und Freundlichkeit und Langmut. Das wussten die alle. Das zweite Missverständnis ist, dass wir denken, Paulus will uns hier einfach nur sagen, das alles ist falsch, das ist richtig. Das wissen wir aber schon. Das wusstest du auch schon. Das wissen sogar viele Menschen in unserem Land, die gar nichts mit dem Glauben am Hut haben. Dem brauchst du das auch nicht zu erklären, dass ein Zornausbruch nicht immer so günstig ist. Und dass es eigentlich schön ist, wenn man freundlich zueinander ist. Das wissen die alle. Das braucht Paulus nicht erklären, schon gar nicht den Gläubigen. Und das dritte Missverständnis ist, dass wir denken, das, was wir hier tun, ist eben das Mittel, um den Wandel im Geist zu produzieren. Dass wir denken, okay, wir müssen einfach nur mehr an Liebe arbeiten, mehr an Langmut und dann wird der Wandel im Geist die Folge sein. Und dann sind wir wieder in unserem Missverständnis und drehen wieder die Reihenfolge um. Das ist keine Handlungsanweisung. Paulus sagt nicht, dass wir das tun sollen. Er sagt nicht, dass das die guten Dinge sind und das die schlechten Dinge. Und er sagt auch nicht, dass das der Weg ist, wie wir zum Wandel im Geist kommen. Aber was ist es dann? was ist dann diese Gegenüberstellung sonst? Und unsere Frage, die immer noch bleibt, was ist denn jetzt das Geheimnis, um im Geist zu wandeln? Das hier ist, glaube ich, besser verstehbar, wenn man das als eine Art Werbung sieht oder als eine Art Prüfkriterium. Gucken wir uns das beides mal an. Wenn das eine Werbung ist oder ein Prüfkriterium, wie kann man das verstehen? Ich glaube, Paulus wirbt hier tatsächlich für den Wandel im Geist und sagt, das ist so eine Art Werbung. Wie ist das in der Werbung? Ich weiß, heute ist die Werbung ein bisschen anders. Früher gab es im Fernsehen immer Waschmittelwerbung. Und dann war das immer so, dann spielten da immer da die Kinder und die spielten so im Matsch und haben sich so komplett verdreckt und Tomatensauce überall drauf und so. Und die Mutter war ganz verzweifelt und dann hat sie eben das in die Waschmaschine geworfen mit dem neuen, was weiß ich was. Irgendwann waren es Perlen, dann war es Gel, dann war es wieder Tab, was weiß ich was. Es war immer was anderes, aber es war immer besser als vorher. Und dann hat man das da reingeworfen in die Waschmaschine und dann ist das in der Werbung halt strahlend sauber geworden und es sah besser aus als im Geschäft. Also du hast es gar nicht wiedererkannt. So funktioniert Werbung. Die sagt dir im Prinzip, mach's einfach, nimm das Mittel, nimm das Zaubermittel und alles wird gut werden und es wird besser werden als vorher. Und Paulus sagt, wisst ihr was, ich habe ein Zaubermittel. Das ist wirklich nicht von dieser Welt. Es ist Gottes Geist. Gottes Geist ist das Beste, was es gibt. Und er macht es besser als vorher. Und wenn du ihn ranlässt an dein Leben, dann wird das die Folge sein. Dann wird es so strahlend aussehen. Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit, das wird die strahlende Folge sein. Willst du das? Und wenn man die Werbung guckt, denkt man so, ja, das will ich, genau das will ich. Das ist das Ziel von Paulus. Er will uns heiß machen, er will zeigen, guck mal, das ist die Folge. Und wir denken, okay, super. Und was machst du dann, wenn du die Werbung gesehen hast? Was habt ihr gemacht, wenn ihr Werbung gesehen habt? Du denkst, krass, so sauber muss meine Wäsche auch werden. Also gehst du in den Keller, holst das Waschbrett raus von deiner Oma und schrubbst damit deine Wäsche und hoffst, dass sie jetzt genauso gut wird, oder? Damit kriegst du höchstens, also kriegst die Flecken raus, aber du kriegst den Stoff mit weg mit der Methode. Das heißt, die Erfolge sind nicht so gut, wenn wir es mit unseren eigenen Mitteln versuchen. Und Paulus sagt bewusst, ja guck mal, du hast jetzt zwei Optionen. Das sind die Werke des Fleisches, das sind Taten, da kannst du richtig schrubben, da kannst du dich so richtig abrackern, da kannst du richtig was produzieren, richtig performen. Aber ich will dir was sagen, die Folge davon werden Löcher sein. Die Folge davon werden sein, es wird rauskommen. Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien. Wenn du so versuchst zu leben, wird das die Folge sein. Und wir gucken uns mal an, warum das so ist. Warum ist das so, dass das die Folge sein wird? Paulus sagt, betont erstmal, das sind Taten. Wenn du versuchst, krampfhaft Taten zu tun und denkst, das macht dich besser vor Gott, dann wird das die Folge sein, dass es diese Taten werden. Und jetzt hat Paulus gar nichts gegen Taten an sich. Denn im sechsten Kapitel geht es weiter, da redet er von dem in Liebe wirksamen Glauben. Also Paulus weiß sehr wohl, dass der Glaube wirksam sein muss in Taten. Es geht hier eher um die Motivation, aus der ich eine Tat tue. Und hier sagt er eben, das sind die Taten des Fleisches. Damit meint er aus unserer eigenen Einstellung, unserer Kraft. Und er sagt, das besteht zwangsläufig in diesen negativen Auswirkungen, in negativen Taten. Und das gilt für alle Bereiche des Lebens. Wenn ihr mal guckt, was er hier nennt, das betrifft alle Bereiche, das Unzucht, Ausschweifung, das ist der Bereich der Sexualität, es geht um Zauberei, Götzendienst, ja, die Beziehung zu Gott oder Götzen, die wir als Ersatz nehmen. Es geht um unsere Beziehungen, Selbstsüchteleien, Eifersucht, Zornausbrüche, Zwistigkeit, den ganzen Lebensstil, Neidereien, Trickelage, Völlereien und dergleichen. Es besteht in allen Bereichen unseres Lebens und es hat alles mit eigener Anstrengung zu tun. Und du fragst dich, also bitte, Paulus, warum denn so schlimm? Also wenn ich jetzt nur versuche, in der Gemeinde meinen Dampf unterm Deckel zu halten, also es wird doch nicht so schlimm werden, oder? Du kannst es ja versuchen. Ich weiß nicht, was bei euch die Gelegenheiten sind. Nehmen wir mal an, habt ihr noch eine Brüderstunde? Ihr nicht mehr. Und wer? Okay, genau. Also nehmen wir, okay, dann kann ich ja ganz unbefangen reden. Von der alten Brüderstunde, okay? Vielleicht hat ja mancher im Stream noch eine Brüderstunde. Okay, oder sagen wir mal, habt einfach eine Besprechung, okay? Oder Bibelstunde habt ihr. Habt ihr sowas?
Ja.
Ja, super. Also ihr habt jetzt Bibelstunde. Natürlich, okay, ein Glück, gut. Alles noch in Ordnung. Ihr habt Bibelstunde. Und jetzt sagst du dir, ich bereite mich jetzt einfach auf den Texten der Bibelstunde vor. Und du weißt, jetzt kommt der Lieblingstext vom Herbert. Also ich hoffe, hier heißt jetzt keiner Herbert, das ist jetzt rein fiktiv, ja? Also das ist ja der Lieblingstext vom Herbert und du weißt, der kommt jetzt wieder dran und du weißt, der Herbert, der wird immer auf dieser einen komischen Idee rumreiten und die ist wirklich sowas von abstrus. Also hast du dir jetzt vorgenommen, du wirst jetzt dem Herbert mal so richtig zeigen, dass es absolut dämlich ist, was er dazu denkt. Du bereitest dich also super auf den Text vor, gräfst dich richtig ein, hast deine ganzen Kommentare auf dem Tisch, du bist richtig präpariert. So, jetzt gehst du in die Bibelstunde rein. Aus welcher Motivation hast du das getan? Natürlich nicht, weil du Gott besser kennenlernen willst. Du kannst es geistlich verkaufen, du kannst sagen, du willst Irrlehre in der Gemeinde bekämpfen, aber wenn du dir ehrlich bist, Herbert verkündet keine Irrlehre, es ist einfach nur sein Spleen, okay? Also das ist es nicht. Du hast eine eigene Motivation, es ist dein Fleisch. Und du sagst, ich will jetzt mit dieser Motivation und dieser Anstrengung etwas bewirken. Und du gehst jetzt in die Bibelstunde rein. Und jetzt kommt Herbert und bringt genau seine Auslegung. Noch schlimmer, als du es dir in deinen schlimmsten Albträumen vorgestellt hast. Er reitet auf seiner Sache rum und in dir, du merkst, der Dampf kommt hoch. Du merkst auch bei den anderen Geschwistern, die werden unruhig. Manche können das in Liebe super ertragen. Das sind lustigerweise die älteren Geschwister, die schon geistlich reifer sind. Aber du merkst, bei dir ist so voll der Dampf auf dem Kessel und du kannst dich kaum zurückhalten. Jetzt hast du zwei Optionen. Variante Nummer eins ist, Herbert hat seinen Beitrag beendet, jetzt kommst du. Was wirst du sagen? Du wirst natürlich darstellen, dass das alles Käse ist. Du wirst aber nicht sagen, dass es Käse ist, sondern es werden aber alle verstehen, dass du genau das meinst. Du wirst es nach 20 Jahren Gemeinde, kannst du das locker so formulieren, dass es viel netter klingt, aber alle verstehen, dass du meinst, das ist dämlich und es ist Käse, Herbert. Also das machst du. Und Herbert versteht das lustigerweise auch, denn der ist ja auch nicht ganz doof. Und jetzt hast du es geschafft, du hast die Argumente alle super zusammen, du hast ihn also verbal richtig fertig gemacht und in die Schranken gewiesen. Natürlich, es sieht alles total nett aus und brüderlich, aber Herbert hat es gemerkt. Was glaubt ihr, wie wird Herbert nach Hause fahren? Was wird entstehen? Die Nachhausefahrt von Herbert wird so aussehen, sobald Herbert die Autotür zugemacht hat, wird bei ihm der Dampf auf dem Kessel sein. Und es wird produziert Neidereien. Herbert ist neidisch. Mist, der hat sich einfach besser vorbereitet. Das darf doch nicht wahr sein. In der nächsten Bibelstunde muss ich der besser Präparierte sein. Was ist mit den Geschwistern passiert? Die haben gemerkt, oh, da ist so ein unterschwelliger Debatte zwischen dir und Herbert. Ah, der macht jetzt, ich bin nicht schon auf seiner Seite, aber der Herbert, der wird jetzt ein bisschen zu sehr fertig gemacht. Und manche Geschwister schlagen sich innerlich auf die Seite, manche auf die andere. Parteiungen. Zwistigkeiten. Herbert sitzt im Auto und bekommt einen Zornausbruch. Merkt ihr, dass genau diese Sachen hier die Folge sein werden? Paulus sagt, das wird zwangsläufig passieren, wenn du es in eigener Kraft tust. Jetzt kannst du sagen, okay, du hast das alles vorausgesehen, du bist ja viel geistlicher. Du hältst also nach dem Redebeitrag von Herbert die Klappe. Du sagst also nichts, obwohl du es besser weißt, hast dich auch vorbereitet und so weiter. Und du sagst, ich versuche jetzt geistlich zu sein. Ich versuche langmütig zu sein, freundlich zu sein. Versuchst also die Frucht des Geistes zu produzieren und äußerlich gelingt es dir auch, bis deine eigene Tür nach der Bibelstunde vom Auto zugeht. Jetzt wirst du sagen, das gibt's doch nicht. Also ich musste mich so zurückhalten. Das war doch nicht mehr normal. Der hat schon wieder seinen ganzen Spleen da gemacht. Also so kann das trotzdem nicht weitergehen. Und plötzlich merkst du, der Dampf bei dir auf dem Kessel ist gar nicht weniger geworden, dadurch, dass du den Deckel krampfhaft draufgehalten hast. Er ist noch mehr geworden. Es ist genau die Folge von dem, was du vorher gemacht hast. Du hast daraufhin dich vorbereitet. Und wenn das jetzt nicht raus kann, dein Egoismus oder mein Egoismus, dann bleibt der bei uns drin und der wird bei anderer Gelegenheit rauskommen. Und es kann sein, dass es ein halbes Jahr später ist. Du hast dich ganz beruhigt und hast versucht, dich im Zaum zu halten, aber ein halbes Jahr später kommt Herbert mit einer ganz belanglosen Bemerkung im Gemeindeflur und das triggert dich so derart, dass es jetzt rauskommt. Und plötzlich ist es wieder da. Zornausbrüche, Zwistigkeiten, Neidereien, Parteiungen. Das ist die Folge davon. Es wird, sagt Paulus, zwangsläufig die Folge sein. Und er sagt, es gibt einen besseren Weg. Der Weg ist nicht, es versuchen, unterm Deckel zu halten. Und jetzt erklärt er, wie das funktioniert. Er sagt, das ist eine Frucht. Es ist eine Frucht. Warum denn eine Frucht? Das sind doch mehrere, die Paulus auszählt. Das sind ja nicht die Früchte, das ist eine Frucht. Paulus sagt, das alles, was hier wächst, ist in Wirklichkeit eins. Und fällt euch auf, dass diese Dinge, die Paulus nennt, gar keine Taten sind einzelne. Was Paulus beschreibt, ist ein Charakter. Ja, bei den Werken des Fleisches, das sind Taten. Aber bei der Frucht des Geistes ist ein Charakter, der beschrieben wird. Liebe, Freude, Friede. Du kannst nicht Freude tun, du kannst dich freuen, aber du kannst nicht Freude tun. Du kannst langmütig sein, dann bist du so als Charakter, aber du kannst nicht Langmut tun. Du kannst sanftmütig sein, aber du kannst nicht Sanftmut tun. Paulus beschreibt einen Charakter und sagt, die Folge wird ein positiver Charakter sein. Es wird ein Charakter sein, der sowohl zu Gott als auch zu den Mitmenschen gehört und in beiden Richtungen Eigenschaft zeigt. Liebe gilt sowohl zu Gott als auch zu Mitmenschen. Und du fragst dich, aber wie soll das denn gehen? Woher kommt denn dieser Charakter? Und das verrät Paulus in Vers 24. Da kommt der Schlüssel. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Hier liegt der Schlüssel. Paulus sagt, die dem Christus Jesus angehören, die haben schon einmal mit allen ihren Leidenschaften gebrochen. Die haben es alles abgelegt. Und das ist unser natürliches Wesen. Das ist damals passiert, als wir uns bekehrt haben. Und erinnert daran und sagt, wenn du durch den Geist Leben hast, also meint geistlich lebst, dann geh doch in genau der gleichen Einstellung weiter. Wenden wir den Schlüssel mal an. Wie war das bei unserer Bekehrung? Sind wir zu Gott gekommen und haben gesagt, Gott, weißt du was, ich möchte auch zu dir gehören und ich will dir mal sagen, ich könnte echt das beste Pferd in deinem Stall werden. Ich habe richtig gute Gaben. Ich weiß, ich habe auch ein paar Sünden, aber deswegen komme ich ja zum Kreuz. Die legen wir drunter. Aber weißt du, ich habe auch echt glänzende Ecken in meinem Charakter. Das wäre richtig gut, wenn du die bei dir im Team haben könntest. Ich sag dir, was ich alles bewirken könnte in der Gemeinde. Und dann hat Gott gesagt, ja super, genauso machen wir das. Also den schmutzigen Teil machen wir weg und den anderen Teil, das kannst du richtig gut verwenden. Nein, das hat Gott nicht gesagt. Das hast du auch nicht gesagt. Du hast gesagt, Gott, ich gehöre verdammt. Ich gehöre ans Kreuz. Und zwar wegen den Folgen meiner Sünde. Die sind ernst genug, als dass ich komplett abgeschafft werden muss. Das hast du bekannt. Das war die Haltung bei deiner Bekehrung. Und so kamst du zum Kreuz. Und dann hast du Vergebung bekommen. Und weißt du, was in dem Moment passiert ist? Ich weiß jetzt nicht, wie deine Bekehrung war, vielleicht war es über einen längeren Zeitraum, du kannst nicht den einen Moment sagen, aber ist jetzt egal. Danach jedenfalls wirst du gemerkt haben, dass du plötzlich gemerkt hast, mir ist vergeben. Und was war die Folge? Die Folge? Freude. Du hast gemerkt, ich habe plötzlich einen Eifer für Gott und sein Wort. Ich habe plötzlich eine Liebe zu meinen Mitmenschen. Jetzt kommt dein Nachbar, der hat genau die gleichen Sorgen, der fühlt sich genauso als Sünder und du bist plötzlich so geduldig ihm gegenüber, weil du weißt, ja, so war ich doch auch und der hat den gleichen Weg. Liebe, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit waren die Folgen. Vielleicht sagst du, ja, da drin muss ich noch mehr wachsen. Ja, richtig, müssen wir alle noch mehr wachsen. Aber merk dir den Zusammenhang. In dem Moment, wo wir zum Kreuz kommen und das bekennen, werden diese Eigenschaften wachsen, zwar durch den Geist, die tust du nicht, die wachsen durch den Geist. Das ist ein Charakter und der zeigt sich auch in Taten, völlig richtig. Und wir sind dazu aufgefordert, den in Taten auszuleben. Aber dieser Charakter, der wächst durch den Geist. Und Paulus sagt, wenn wir durch den Geist leben, damit meint er genau dieses Geheimnis, also das Leben bei der Bekehrung, dann lasst uns doch in genau der Weise Schritt halten, wie man es hier wörtlich übersetzen könnte, mit dem Geist. Also in dem gleichen Prinzip bleiben. Warum denken wir plötzlich, dass jetzt in der Heiligung alles anders ist? Dass Gott gesagt hat, die Rettung habe ich dir geschenkt, die Heiligung musst du selber produzieren. Warum denken wir das? Paulus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, die Rettung hat dir Gott geschenkt und er will dir auch schenken, dass dein Charakter reift. Okay, wie gehst du jetzt in die Bibelstunde? Du gehst in die Bibelstunde rein und sagst, ich will einfach Gott besser kennenlernen. Selber Abschnitt, selber Herbert, okay, selbes Setting. Dein Motiv ist jetzt nicht, den Herbert fertig zu machen, du willst den Text besser verstehen. Also machst du das. Du gehst in die Bibelstunde, hast dich richtig gefreut, was Gott dir in dem Text geschenkt hat. Du erklärst es den anderen. Jetzt kommt Herbert und sagt, das ist doch total dämlich. Also diesmal sagt er es auch nicht durch die Blume, er sagt es genauso. Das ist doch total dämlich, was du da siehst. Hast du etwa vergessen das? Und diesmal hat Herbert sich vorbereitet, er hat den Kommentarabschnitt bereit und du kannst einfach nur sagen, ja stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Wie reagierst du jetzt? Die alte Version kennen wir, der Groll und so weiter. Nehmen wir es mal in der neuen Version. Du kannst sagen, weißt du was, Herbert? Du hast recht. Es war total dämlich von mir. Und Herbert sagt, ja, es ist ja noch schlimmer. Du hast es wahrscheinlich nur gemacht, um dich in den Vordergrund zu spielen. Und du überlegst so, ja, wenn ich ehrlich bin, dann war es sogar so. Und Herbert sagt, und deswegen musst du das zurücknehmen. Und du sagst, Herbert, weißt du was, ist noch viel schlimmer. Ich muss ans Kreuz. Was? Denkt er aber, nein, so schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Doch, sagst du, genauso schlimm war es. Wenn ich denke, ich muss mich in den Vordergrund spielen, gehöre ich ans Kreuz. Und Herbert sagt, wow, nein, Quatsch, wir sind alle nicht so, doch, wir sind so schlecht. Und Herbert sagt, nein, so ein übler Kerl bist du gar nicht. Und du sagst, doch, Herbert, bitte zerrede nicht das Evangelium. Ich bin so ein übler Kerl. Und das habe ich schon bei meiner Bekehrung bekannt, dass ich dahin gehöre. Und da bleibe ich auch innerlich bei. Ich gehöre ans Kreuz. Und weißt du was? Und Herbert sagt dir, nein, komm, sag's einfach wieder anders, dann ist es wieder gut. Und du sagst, nein, das kann ich nicht wieder gut machen. Das Einzige, wie das wieder gut ist, ist, dass Gott mir vergibt. Und weißt du was, er hat mir vergeben. Ich bin richtig froh, dass ich so unvollkommen, wie ich hier bin, hier sein darf. Ich bin trotzdem Sohn Gottes, daran hat sich gar nichts geändert. Aber ich brauche das Kreuz jeden Tag. Wenn wir durch den Geist Leben haben, dann lasst uns damit Schritt halten. Das ist genau das. Und merkt ihr, was jetzt gewachsen ist? Herbert geht raus, er macht die Autotür zu. Da ist kein Groll. Herbert ist tief in Gedanken versunken. Er denkt sich, was war das? Krass, stimmt doch eigentlich. Und plötzlich merkt Herbert, wahrscheinlich mache ich genau das Gleiche. Wahrscheinlich bin ich auch egoistisch und will immer nur Recht haben. Wahrscheinlich war das total dämlich, wie ich zu ihm geredet habe und habe damit Parteiung angestiftet, aber ich fühle mich nicht entzweit. Da ist keine Parteiung, da ist Friede. Es war irgendwie eine Freude da. Irgendwie ist geschwisterliche Liebe da gewesen in der Bibelstunde. Merkt ihr es? Das wird die Folge sein. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das wird die Folge sein, wenn wir in dieser Haltung leben. Und das kannst du jetzt für alle deine Beispiele durchdeklinieren. Das kann beim Gemeindemittagessen sein, woran wir uns gestern erinnert haben. Stell dir mal vor, du hast wirklich, es ist wirklich auch schon passiert, das kennt ihr bestimmt auch, du hast einen Tortenboden gebacken, jetzt bricht der dir durch und der Kuchen hält einfach nicht mehr und der ist jetzt einfach schief passiert. Aber es ist natürlich peinlich, so einen schiefen Kuchen da auf das Buffet zu stellen, weil alle Hausfrauen sehen, ja, das hatte ich auch schon mal, der Boden ist durchgebrochen, gell? Deswegen sieht es so aus, ne? Kenne ich ja, richtig blöd, ne? Ja, ist richtig blöd, also so steht er jetzt da, ne? Aber ist doch nicht schlimm, oder? Du kannst doch sagen, ja, dann ist es halt so, ja, und? Einen Gekreuzigten schert es nicht, ob der Kuchen schief ist. Einen Gekreuzigten ist es völlig egal, ob der Kuchen schief ist. Und wenn du einem Gekreuzigten sagst, dein Kuchen ist schief, würde dir sagen, du, sorry, ich habe ganz andere Probleme. Nämlich mein Charakter, das ist der Grund, weshalb ich ans Kreuz gehöre. Das ist das wahre Problem. Das ist auch meine einzige Sorge. Paulus sagt, ich bin gekreuzigt, aber mit Christus. Und er hat die Strafe für mich getragen. Und damit bin ich frei. Und damit ist es mir jetzt völlig egal. Mein Wert hängt nicht davon ab, ob der Kuchen schief ist. Und in der Haltung werde ich total entspannt sein. Es wird kein Nährboden sein für Zwistigkeit und Parteien und Neidereien. Wird gar kein Nährboden sein. Du kannst es auch bei dir morgen auf der Arbeit machen. Du gehst morgen wieder auf die Arbeit, dein Chef sagt dir irgendeinen Auftrag, du bist vielleicht verlegst irgendeine Leitung und du würdest die an der Stelle in dem Winkel langlegen, weil du dir echt gedacht hast, das macht so Sinn. Jetzt kommt dein Chef und sagt, das ist totaler Blödsinn, leg die doch anders, was hast du denn nicht nachgedacht? Jetzt hast du die zwei Arten zu reagieren. Aber du kannst sagen, weißt du was, wenn ich die Leitung hier falsch gelegt haben sollte, ist doch kein Problem, ich habe noch viel schlimmere Sachen falsch gemacht. Ich habe eigentlich den Anschluss von meinem Chef in ganz anderen Sachen verdient. Wenn der wüsste, mit welcher Einstellung ich hier bin, wenn der wüsste, dass ich gestern die Pause zehn Minuten länger gemacht habe, wenn der wüsste, dass ich gestern mit meinem Kollegen, als er nicht da war, fast nur geredet habe und wir haben richtig langsam gearbeitet, wenn der das wüsste, dann wäre ja sein Anpfiff eigentlich gerechtfertigt. Ja, wir sind nicht vollkommen. Ist doch gerechtfertigt. Wo ist das Problem? Kann auch sein, dass es nicht gerechtfertigt ist. Dass dein Chef dich rund macht und es ist nicht gerechtfertigt. Aber weißt du was? Das war bei Christus genauso. Er hing am Kreuz. Er hat deine und meine Sünde getragen. Es war nicht gerechtfertigt für ihn, für seine Taten. Ne? Wenn ich sage, ich lebe in der gleichen Haltung wie Christus, dann kann mir das doch egal sein, auch mal zu erdulden, wenn was nicht gerechtfertigt ist. Und dann merkst du, wenn du in dieser Haltung bist, werden diese Charaktereigenschaften wachsen. Du hast sie nicht getan, du hast sie nicht produziert. Die sind einfach gewachsen, weil der Geist sie in dir produziert hat. Du hast nichts anderes gemacht als bei einer Bekehrung. Du hast das Evangelium ernst genommen. Du hast das Evangelium so ernst genommen, dass du sagst, das ist nicht nur die Art, wie ich zum Glauben gekommen bin. Es ist die Art, wie ich jeden Tag lebe. Ist das logisch, dass das so ist? Ist das nicht schlüssig? Warum sollte das anders sein? Genau das sagt Paulus. Er sagt, wenn wir durch den Geist Leben haben, ist es doch das Natürlichste und Schlüssigste von der Welt, dass wir jeden Tag in genau dieser Haltung weiterleben. Die aber dem Christus Jesus angehören, haben das Fleisch samt seinen Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das ist der Schlüssel. Wir sind mit Christus gekreuzigt. Das ist eine Realität, die immer noch gilt. Das wäre doch schön, wenn wir das leben. Und diese Frucht des Geistes erinnert uns einfach daran und ist für uns wie ein Thermometer, die einfach zeigt, vielleicht auch wie ein Prüfkriterium, wo wir da stehen. Jetzt denkst du vielleicht, meine Güte, ich bin ganz schön weit davon entfernt. Was machst du jetzt? Paulus sagt, das ist auch ein Prüfkriterium, es ist ein Thermometer, an dem wir erkennen können, wie weit ist es denn bei mir? Wie weit lasse ich denn den Geist wirken? Und jetzt merkst du, Mist, da ist bei mir noch ganz schön viel Raum. Also bei mir ist da jedenfalls viel Raum. Jetzt merke ich das. Und merke, Mensch, das muss ich einfach wieder konsequenter leben. Also was mache ich? Ich hab's. Ich versuche einfach morgen liebevoller, freundlicher, langmütiger zu sein. Ich versuche einfach von vornherein meinem Chef nett zu begegnen. Und ich tue die Werke des Geistes. Aber merkt ihr, dass es die Werke des Geistes gar nicht gibt hier? Wir denken immer, es gibt so diesen Mittelweg. Christlich erzogen, christlich sozialisiert, christlich religiös verhalten. Das sind die Werke des Geistes. Aber das gibt's hier nicht. Es gibt das, was ich tue oder was der Geist wirkt. Diese Variante gibt es nicht. Wenn ich merke, das klappt nicht, dann muss ich zurückgehen. Dann muss ich sagen, okay, dann gehe ich genau in diese Haltung zurück. Ich sage Gott, ja, ich kann das nicht hervorbringen. Wenn ich meinen Charakter anschaue, der ist fürchterlich. Ich muss ans Kreuz. Gibt's nichts zu retten. Und dann plötzlich freue ich mich darüber, dass Gott mir vergeben hat. Und dann wächst Freude. Dann wächst plötzlich Friede. Dann kann ich plötzlich loslassen. Und der Geist hat schon wieder angefangen zu wirken. Das wäre doch schön, oder? Das ist eine Herausforderung. Das ist so. Und das hat Paulus auch gesagt. Er hat gesagt, die kämpfen gegeneinander. Die sind einander entgegengesetzt. Es ist jeden Tag ein Kampf dazwischen. Aber wichtig ist, dass wir wissen, wo wir den Kampf führen müssen. Nämlich nicht einfach nur bei dem, was man außen sieht, sondern bei dem, was innen in mir passiert. Das sieht keiner, das ist klar. Aber die Folgen werden andere sehen. Der Charakter wird wachsen. Nicht in einem Jahr, auch nicht in 5 Jahren, aber in vielen Jahren. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und am Schluss wird ein Charakter gewachsen sein aus ganz vielen kleinen Entscheidungen im Inneren, aus der richtigen Haltung. Das Kreuz trennt diese beiden Wege. Wenn das Kreuz da ist, kannst du nur sagen, ich bin gekreuzigt oder ich will selber. Das Kreuz trennt diese beiden Wege. Und ich wünsche mir, dass das Kreuz für uns keine Nebensache wird, nachdem wir einmal gerettet sind, sondern die Hauptsache bleibt. Dass das Evangelium für uns keine Nebensache wird, nachdem wir einmal gerettet sind, sondern die Hauptsache bleibt. Das wäre schön, das brauche ich in meinem Leben jeden Tag und das brauchen wir vielleicht alle. Ich bete noch. Herr Jesus, wir danken dir für deine wunderbare Rettung. Wir danken dir, dass du ans Kreuz gegangen bist, obwohl du unschuldig warst und dass du uns so siehst, als würden wir mit dir dort sein, als hättest du alles erduldet, was wir eigentlich verbrochen haben. Danke, dass wir uns gedanklich da einfach hinbegeben dürfen und sagen dürfen, ja, da hast du das gerechte Urteil, ist das gerechte Urteil über uns gesprochen worden. Da hat der Vater das Gericht vollstreckt an dir. Danke, dass das für uns gilt. Danke, dass wir das in Anspruch nehmen können, jeden Tag neu. Und danke, dass wir in der Haltung leben dürfen, dass wir in dir leben, Jesus. Und danke, dass dein Geist wirkt und das ist ein großes Geheimnis. Wir verstehen manchmal gar nicht, wann und wie das genau passiert, aber wir verstehen, wenn wir in dieser Haltung bleiben, dann passiert es. Das ist dein Geist. Danke dafür und hilf uns, dass wir dich groß vor Augen haben und dass wir diesen Kampf einfach jeden Tag wieder annehmen und ihn führen, aber da, wo er hingehört, nämlich in unserer Einstellung, in unserem Herzen, da, wo du siehst, wie wir es wirklich meinen. Hilf uns bitte dabei. Danke, dass du einfach mit uns gehst, auch nächste Woche, wenn es wieder konkret wird, auch heute, wenn es wieder konkret wird. Danke, dass du einfach groß bist und dein Evangelium strahlt. Hilf, dass es jeden Tag strahlt, in meinem Leben, im Leben von uns allen. Amen.